HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir sind in Bestbesetzung. Bones ist mit
dabei. Hallöchen.
Kai.
Moin, moin.
Muchel.
Hallo.
Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir sind eigentlich ganz guter Laune. Man kann fast sagen, punktetechnisch haben wir zu Hause nur einen Punkt geholt, aber irgendwie hat es sich dann doch besser angefühlt, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch persönlich war. Kai, du kannst mir mal ganz kurz sagen, du warst ja auch im Stadion. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja genau, also wir waren ja, Gato, da verrate ich glaube ich kein Geheimnis, in der Loge, wir hatten ja die Ehre und es hat schon mal mega gebockt, die Stimmung vorm Spiel war super, klar ist immer wieder Derby-Sieger-Rufe und alle sind mit dem lachenden Stein, kommt bestes Wetter, gefühlt sind immer mehr Zuschauer im Stadion, demnächst wird Alkohol wieder erlaubt sein und das Stadion noch komplett voll sein, also ich will jetzt gar nicht, das Spiel soll am Anfang gerne ein anderer analysieren, aber die Stimmung vorm Spiel war überragend. Die Mannschaft war, glaube ich, hat sich positiv gepusht. Beim Einspielen hat man schon gesehen, die Flanken. Gut, Jatta hat da einen nach dem anderen verpiekt, aber die Mannschaft hat schon schöne Tore geschossen beim Einspielen. Also wirklich, Stübi hat geile Stimmung gemacht. Es war angerichtet.
Okay, guter kleiner Vorbericht von dir, Kai. Bei uns jetzt vielleicht mal zum Spiel, hast du ein paar Zahlen für uns?
Ja, eine sehr interessante sogar. Und zwar hat der 1. FC Nürnberg zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder was Zählbares in Hamburg geholt. Sonst gab es seit 9 Jahren nur Niederlagen. Mhm. Und der HSV hatte 70% Ballbesitz. So, das zeigt auch schon ein bisschen so die Gewichtsverlagerung der Spielanteile des gesamten Spiels. Insgesamt tat sich der HSV bei der Chancenerarbeitung gegen Nürnberg aber überraschend schwer diesmal. Und ich würde sagen, da fangen wir dann gleich mal an mit dem Spielbeginn. Wie habt ihr ihn wahrgenommen bei euch in der Loge? Also wie habt ihr die ersten 20 Minuten wahrgenommen?
Loge klingt immer sehr
dekadent,
ja. Also, aber wir haben sie auf links gedreht und haben uns natürlich auch weiter vor, irgendwie da das Ding mal auf links zu drehen. Spielbeginn. Kai, du schnappst dir direkt das Mikro.
Ja, ich fand tatsächlich, wir waren so von der Optik deutlich überlegen. Wenn ich mir da weitere Statistiken angucke, stimmt das auch jetzt vielleicht nicht nur am Anfang, aber auch über das gesamte Spiel. Viel mehr angekommene Pässe, gespielte Pässe. Ballbesitz hast du erwähnt. Trotzdem nur gleich, obwohl wir viel mehr Pässe hatten, gleich viele Fehlpässe wie Nürnberg. Und ich muss sagen, ich habe gesehen, dass wir eigentlich klar besser waren. Aber was echt auffällig war, dann lege ich auch direkt los mit dem Elfmeter, der gegen uns war. Das Spielglück war diesmal komplett umgekehrt zum Bremen-Spiel. Also bei Bremen hatte ich das Gefühl, alles läuft für uns, die hätten noch weiterspielen können, die Schiedsrichterentscheidungen waren günstig für uns, die Torchancen hat Bremen nicht reingemacht, wir waren effektiv, finde ich, nach vorne. Und all das war jetzt diesmal nicht so. Und von unserer Seite erkenne ich da keinen roten Faden, weil gegen Bremen, klar, Spielglück auf unserer Seite, gegen Nürnberg fand ich jetzt gar nicht, aber ich habe den roten Faden bei Nürnberg erkannt und auch das, was Tischtu hier in der Vorberichterstattung gesagt hat, der meinte, Nürnberg macht aus relativ wenig relativ viel im Moment und das war in diesem Spiel 1:1 genauso.
Muchel, sag mal.
Die hatten 2 Schüsse aufs Tor, habe ich hier in der Statistik gesehen. Das, und dann irgendwie 2 Treffer, wow. Ne?
Sag mal, Elfmeter für dich, für Nürnberg, war der berechtigt?
Boah, ey, mein Schwiegervater hat mir auch schon geschrieben gleich und war das ein Elfmeter? Ich habe es mir jetzt echt nochmal in der Zusammenfassung genau angeschaut. Die Bilder sind ja auch nicht so aussagekräftig. Also, ja, die Hand geht natürlich Richtung Gesicht, da gehört sie nicht hin. Etwas unglücklich. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Entscheidung. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen das und welche, die lassen das weiterlaufen.
Aber an der Stelle, gleich mal bitte jeder hier Farbe bekennen. Vuskovic, ich fange an. Ich fand es gut, dass der aufgestellt wurde. Ich habe mir gesagt, wenn du so einen Spieler holst, dann musst du ihn auch holen, weil du ihm das Vertrauen schenkst und weil du auf ihn baust. Also bring ihn. Wenn du ihn jetzt nicht bringst, dann war es für mich ein Fehleinkauf. Aber Kickernote 5, Elfmeter unglücklich. Hättet ihr ihn gebracht? Wart ihr mit ihm zufrieden oder war es dann doch eine Enttäuschung?
Also Juni Fürste schreibt uns bei Instagram, Vuskovic eine Granate, 19 Jahre, beste Zweikampfwerte. Und das habe ich jetzt auch nochmal gelesen, er hatte ja mega Zweikampfwerte.
Ja, ja, also Kicker müsst bitte nicht mehr seriös nehmen, die 5 ist eine Frechheit. Du hast 84% der Zweikämpfe gewonnen, du hast einen einzigen Fehler, in dem du halt beim Wegverteidigen, beim Rangeln aus Versehen den Gegner ins Gesicht gefasst hast. Und ja, das, glaube ich, kann für mich als Kicker nicht keine 5 geben. Also ich hätte ihm, also mindestens, wenn sie den Elfmeter mit reinbeziehen wollen, ihm eine 3 gegeben.
Kicker aus
dem
Maul.
Und ich meine, du hast mit David und Vuskovic einen absoluten Milchriegel hinten gehabt, so eine Innenverteidigung. Und die jüngste Innenverteidigung. Ja, ein bisschen, ne? Ein ganzes Morgen dran geknausert. Nein, du hast die jüngste Innenverteidigung und die haben das super stark wegverteidigt für den ersten.
Ja, und nein, ne? Ich finde, also 18 und 19 Jahre in der Innenverteidigung, mutig, dass du halt nicht Haier hinten reinnimmst. Also ich fand Haier übrigens nicht so super auffällig. Wahrscheinlich wäre er doch vielleicht in der Entfernung besser gewesen. Aber unterm Strich ist es so ein bisschen, und ich hoffe, es begleitet uns nicht in der Saison, irgendwie geht man zufrieden raus und man denkt, ja, yeah, geil, aber was ist denn? Ja, wir haben einen Punkt, so, ne? Und ich hoffe halt nicht, dass es so ist, hurra, 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 super geil, geiler Fußball, gut anzusehen und alles geil, ja, aber wir sind nicht aufgestiegen, so.
Oh Gato, und genau da beschreibst du mich, genau so bin ich. Und du hast aber trotzdem recht, wollte ich nur sagen. Aber du erwischt mich, weil genau so fühle ich. Ich fühle David und Vuskovic, das bockt mich einfach, dass wir da so eine junge Innenverteidigung haben, weil ich so ein riesen Entwicklungspotenzial in denen sehe. Trotz des 2-2 ist das vielleicht zu positiv von mir. Ich bin ja sowieso im Moment sehr positiv. Ich sehe dazu noch Jimmerer und Leibold. Ich finde Leibold wieder extrem gut in letzter Zeit. Er hat sich für mich total gefangen. Das wäre für mich eine Viererkette, ja, die für mich tatsächlich noch Potenzial hat, 3 Schritte nach vorne zu machen, sprich irgendwann sogar erstligareif zu sein, sowohl von den Marktwerten, von dem Entwicklungspotenzial, als auch für diese Saison noch für den Aufstieg.
Ja, also unterm Strich finde ich, muss man jetzt sagen, Innenverteidiger-Duo verschuldet auf jeden Fall ein Tor, ne? Also um jetzt mal bei den Hardfacts zu bleiben, und ja gut, beim zweiten Gegentor hat eigentlich die ganze Mannschaft gepennt, so, ne? Also
genau, da habe ich mir das nochmal angeguckt, würde ich Leibold den Fehler zuschieben, weil er halt links hinten, wo Nürnberg gedoppelt hat, stand Haier gegen 2 Außenspieler von Nürnberg, da hat Leibold links hinten gefehlt, hätte er den zweiten Mann gehabt, der mir die Flanke nicht passiert. So, also da würde ich jetzt nicht den beiden Innenverteidigern die Zuordnungsprobleme geben.
Aber also klar, ne? Also das Gute ist, man kann die Entwicklung sehen, das ist auch, da drehen wir uns natürlich wieder ein bisschen im Kreis, so, was wollen wir denn diese Saison erreichen? Wollen wir aufsteigen oder wollen wir sagen, man erkennt halt das Potenzial? Aber immerhin, ich meine, wir hatten noch eigentlich Spaß am Spiel, so ein bisschen das zu gucken, waren viele Chancen dabei und man hat so das Gefühl, es geht dann doch irgendwie in die richtige Richtung, wenn halt nicht diese Gegentore wären. Aber da finde ich, um das auch nochmal ganz kurz einzuordnen, da hatte Nürnberg jetzt nicht konstant halt irgendwie sich Chancen rausgespielt, wo man dachte, scheiße, irgendwann muss es doch mal klingeln, sondern es kam halt echt wirklich nur diese ganz paar Chancen und dann war es unglücklich, wie du auch meintest, mit dem Spielglück, dann haben wir die halt noch gefressen.
Also ich fand es interessant, weil ihr jetzt so positiv hier darüber redet, weil ich habe jetzt die Stadion- und Atmosphäre zu Hause nicht gehabt und dann ein bisschen nüchternes Erlebnis vom TV gehabt und das Spiel hat sich dann teilweise ein bisschen zäh angefühlt. Der HSV hatte nicht so viele Ideen mit dem Ball am Fuß. Die haben sehr viel über hohe Flanken probiert, weswegen Glatzel auch sehr stark zum Einsatz kam mit seiner Kopfballstärke. Also Nürnberg hat es diesmal sehr stark geschafft, den HSV den Ball vom Fuß zu nehmen und das unten den Ball am Boden wegzuverteidigen. Und da hatte der HSV überraschend Schwierigkeiten, sich da irgendwie eine Idee zu erarbeiten. Und ja, sie hatten 16 Torschüsse, aber das waren auch Schüsse meistens vom 16-Meter-Rand. Das war jetzt nicht, dass sie wirklich effektiv immer in die Box gekommen sind.
Ich wollte ja auch sagen, Agato nennt ja Fakten. So, und da hat er ja mit Recht. Und ich habe ja eher Feelings beschrieben, was so die zwei Innenverteidiger angeht, die ich sehr positiv finde, aber die vielleicht nicht so von den Fakten herkommen. Aber ich möchte nochmal sagen, wenn wir über diese 4 Abwehrspieler reden, dürfen wir einen nicht außer Acht lassen. Und das ist der Torwart, Heuer Fernandes. Und ich finde, dass Heuer Fernandes, und da komme ich mal zu Fakten, die Jungs haben da hinten wieder extrem mutig herauskombiniert. Und das wird natürlich oft kritisiert. Oft gab es Sprüche aus dem Stadion auch zu Recht. Klopp doch jetzt mal den Ball raus, ey, das macht mich nervös, ist jetzt einer zu viel und so weiter und so fort. Fakt ist, in diesem Spiel ist es nicht einmal schief gegangen. Und die Mannschaft hat sich so des Öfteren aus dem Druck befreit. Und ihr müsst halt wissen, wenn Nürnberg vorne presst, dann hat das Mittelfeld nach der Befreiung aus diesem Pressing von Nürnberg vorne und der Sturm natürlich extrem viel Raum und Platz. Und
das ist doch genau
und daraus entstehen geile Chancen. Es ist, ich werde das weiter beobachten. wenn es schief geht, ist die Analyse natürlich, geht gar nicht, müssen sie aufhören, ist scheiße. Aber in diesem Spiel ist es nicht schief gegangen und es hat uns, glaube ich, auch so eine spielerische Überlegenheit dann gebracht.
Aber das ist ja auch genau das, was Walter sagt. Das kann auch schief gehen und ich glaube, das kloppt er den Jungs in die Köpfe rein. Das kann schief gehen, versucht es aber weiterhin. Weil diesen Moment, wenn ihr da hinten raus kombiniert habt, nach vorne so viel Platz zu habt und dann diese schnellen Konter zu fahren und immer nach vorne, das ist einfach unser Spiel. Und wenn wir es dann vorne mit der Abschlussstärke einfach noch besser hinbekommen,
ja, ich glaube, da braucht jetzt auch kein Fan mehr irgendwie betteln, dass wir die Bälle hinten rausschlagen. Walter zieht es jetzt durch. Das hat auch der Letzte begriffen, dass Walter brutal hinten flach rausspielen lässt. Und das ist ein Thema, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr hören. Denn ich finde Gatos 2-Punkte-Regel im Kopf immer ganz clever, dass du 34 Spieltage pauschal mal 2 nimmst. Wenn du aufsteigen willst, so roundabout bei 68 Punkte rauskommst und wir sind jetzt bei 13 Punkten, liegen 3 Punkte in dem Schnitt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Stütze für jeden Fan, der auch noch, wie Gard und ich, ein bisschen mit dem Aufstieg liebäugeln, immer so den Spieltag mal 2 nehmen, dass man so im Kopf hat, wo man ungefähr für den Aufstieg liegen müsste. Und da wären wir jetzt 3 Punkte hinterm Schnitt.
Was sagt ihr denn zu Meffert? Weil Labs Tim schreibt uns bei Instagram, nach dem letzten Spiel muss man sagen, Meffert einfach unterbewertet.
Oh, ich muss ihn gestehen, wie Haier nicht so krass richtig mitbekommen. Also solide, ja, gut, aber für mich jetzt keine unglaublichen Szenen gemacht. Weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja meistens irgendwie gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn du als Sechser gar nicht so krass aufhältst oder als Mittelfeldspieler. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht über den Klee loben, muss ich sagen.
Muss ich auch sagen. Vor allen Dingen ich fand das Spiel von ihm auch nicht schlecht. Sehr solide. Ich finde, dass man ihn ein bisschen lobt, okay. Aber ich finde, es reicht nicht, um ihn herauszuheben. Denn da fand ich 2 Spieler besser. Einerseits Kittel ein bisschen. Der hat mich immer wieder offensiv, hatte ich das bei ihm immer das Gefühl, dass der entscheidenden Pass setzen kann. Aber dann ganz klar noch vor ihm sehe ich ganz klar in diesem Spiel, und da möchte ich mich korrigieren und entschuldigen, Glatzel. Ich habe Glatzel immer... nicht gut empfunden. Er hatte auswärts schon ein paar Mal getroffen. Seine Torquote war absolut okay. Ich fand aber, er hat die Bälle für mich nicht gut festgemacht. Er hat irgendwie vorne, fand ich jetzt nicht viel im Pressing rausgeholt. Klar ist er da immer alleine auf weiter Position. Aber diesmal hat er nicht irgendwie die Bälle einen Querpass bekommen, musste den noch über die Linie drücken, sondern seine beiden Tore, die waren wirklich so Kopfbälle, wo ich mir sage, die macht nicht jeder Stürmer. Das ist so eine Einzelaktion, die dann den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Von ihm, nicht von der Mannschaft geil aufgelegt, sondern von ihm. Und da muss ich sagen, stimmt jetzt mit den beiden Toren auch seine Quote. Sowohl zu Hause als auch auswärts. Und deswegen, ich habe meinen Frieden mit ihm geschlossen.
Ja, ist okay. Aber sag mal, ich lese immer wieder und höre auch immer wieder, dass unsere Kopfballstärke so schwach sein soll. Also in der Defensive. Aber in der Offensive finde ich die jetzt gar nicht so schlecht, ne? Also ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Bones, ob du das genau weißt, wie viele Kopfballtore wir schon gemacht haben. Aber jetzt, ich meine, das waren beides Kopfballtore von Glatzel gegen Bremen.
Die letzten 4 Tore waren alles Kopfballtore, ne? Also HSV ist sehr souverän, jedoch hapert es immer noch halt mit den Ecken, dass du da vorne nichts gewinnst, dass die Ecken kommen auch häufig nicht gut, ne?
Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so viel Kopfballtore gemacht haben
und
so viele Flanken da auch in der Box ankommen.
Ja.
Das letzte Mal mit Erberon wahrscheinlich.
Ne? Genau. Oder Petrit schon.
Ja, und ich muss sagen, zu Kittel, das Ding in der zweiten Halbzeit mit Jatta, den muss er rüberlegen, ne?
Da habe ich auch einen Kumpel zu Hause gehabt, den muss Jatta direkt spielen. Er darf halt keinen Kittel, meine ich.
Oder ja,
Kittel. Genau, er muss direkt spielen, darf er keinen Meter mehr gehen. Wenn er ihn direkt spielt, ist Jatta frei vom Haus.
Vor allem Jatta, ich meine, mit seiner Schnelligkeit, den kann er ihn im Lauf spielen.
Genau.
Und ob Jatta ihn dann gemacht hätte, wäre nochmal eine andere Frage, aber zumindest...
Ja. Und zum Thema Meffert, das stimmt, der fiel nicht auf, genau wie Haier, das hat gerade auch richtig gesagt. Die waren auch gar nicht gefordert, weil Nürnberg hat brutal über außen gespielt. Die haben die Zentrale kaum angegangen, so dass mehr Kittel und Leibold und die andere Außenbahn schwerpunktmäßig gefordert waren. So Haier ist dann ein bisschen rausgerückt, hat ein bisschen verschoben, aber sie mussten jetzt nicht die Zentrale wegverteidigen in diesem Spiel. Deswegen sind sie ein bisschen so mitgelaufen, aber jetzt nicht explizit aufgefallen.
Was noch im Stadion auffällig war, wir sind ja gerade sehr in der Einzelspielerkritik, war, finde ich, Winzheimer. Und zwar Winzheimer nach seiner Einwechslung ist echt aufgefallen, den kann man nicht mehr richtig als Stürmer messen oder an den Toren messen, denn der steht bei Eckbällen in der Kontersicherung, der steht bei Freistößen, ist er fast in der eigenen Reihe, der hat zum Teil den Innenverteidiger gemacht, wenn Nürnberg den ersten Kopfball geklärt hat. Das tut natürlich weh, ne? Also ich hoffe, dass ihm da keiner vorwirft. Ich weiß nicht, ob er da nicht als kopfballstark eingeschätzt wird, ob er nicht als torgefährlich genug, aber wenn ein Stürmer oder Offensivspieler Aufgaben bekommt, hinten abzusichern, dann scheint ja die Offensivqualität sich in Grenzen zu halten. Das ist ein Spieler, der immer wieder aus der zweiten Reihe schießt. Dementsprechend, das tat mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt, persönlich für Winsheimer.
Ja, da haben ja auch einige von euch bei Instagram gefordert, warum wechselt er meist nicht in der Schussphase ein? Oder generell, schreibt HSV Ulm 1867 und Lukas 401 und noch ein, zwei andere, warum wechselt er so spät bis gar nicht? Ne? Also er hat als erstes, glaube ich, Winsheimer gebracht.
Genau.
So, der ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Oder als zweites.
Nee, er hat zwei Wechsel noch.
Nee, genau.
Dann hat er nur zu hohen, glaube ich.
Und zu hohen, aber erst in der 89. Minute. Der hat richtig Gas gegeben. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich dachte, ich habe in der Halbzeit schon gesagt, alles perfekt, hier kommt zu hohen rein, ne, auf klar engen Raum. Bewirkt er nochmal was, wenn er 70. kommt? Ich hätte auch Doyle gerne gesehen, ne? So ein bisschen so ein.
Auf den bin ich auch gespannt. Ich bin Wundertüte, oder?
Ja, total. Ich hoffe, der kommt so ein Zehner und macht da mal was Verrücktes. Ja.
Ich meine, überliest du, der hat den Hammerschuss und irgendwie, ja.
Aber eigentlich wäre das ja so prädestiniert gewesen, so ein Spiel, ihn mal halt reinzuwerfen, aber scheint wohl noch nicht so weit zu sein, beziehungsweise die anderen zu stabil, aber so ein Kind Zombie kann es. Wenn Winsheimer vor ihm reinkommt, dann muss Winsheimer auf jeden Fall noch ein bisschen stärker sein als er. Und Winsheimer ist ja eigentlich wirklich jetzt gerade nicht so in Top-Verfassung, finde ich.
Ein Kind-Zombie, ja.
Ja, ich bin nach wie vor kein Riesenfan, aber Tim Walter liebt ihn, glaube ich. Und von daher ist alles okay. Naja, gut, gut. Übrigens, Stadionshow, sag ich schon, der Sound. Wir waren ja da, also für mich ein bisschen schlecht, das zu sagen, aber in diesem VIP-Bereich, Loge-Ding so. Hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Man ist nicht so unter Menschen, was ich auch mal ganz geil finde im Blog. Aber ist natürlich mal ein Erlebnis wert. Aber dass man da tatsächlich so die ich weiß nicht, wie es bei euch auf den anderen Plätzen ist, insgesamt, also auf den billigen Plätzen, nein, natürlich da, also in Ost, West, Nord, Süd, Rang, A, B, C, ne, das meine ich dann euch, wie da der Sound ist. Aber also da konnte ich das echt überhaupt nicht verstehen. Also da im 6A, wo wir sonst saßen, das war alles wunderbar.
Also der Sound bei uns im Stadion ist eine glatte 6-,
ja,
definitiv.
Was ist
also
das denn?
Es ist ja schon viel bei uns im Stadion einfach auch überarbeitet worden, saniert worden und irgendwie auf den aktuellsten Stand gebracht worden. Das Einzige, was immer noch in Urzustand ist, ist einfach die Stadion-Soundanlage.
Ja.
Und das hörst du einfach. Es ist einfach unterirdisch.
Ich denke so, also die armen Leute, die wirklich die komplett VIP, derbe viel zahlen und alles, und die können nichts verstehen. Also was ist das?
Und wir freuen uns immer, wenn wir dann nach so einem Spiel Feedback bekommen, euer Song war so geil im Stadion.
Ja.
Und du denkst immer so, oh, und der klingt so scheiße da, ey. Hör dir mal richtig.
Ja, muss sagen, der Song hat nach wie vor wirklich.
Aber ihr habt auch die Stimmung gemacht da in der Loge, ne?
Ja, hat auch Bock gebracht. Also nehmen wir uns natürlich vor, ne? Ich meine, so ganz normal dann so zu sitzen und irgendwie
da. Habt ihr Alkohol mit reingeschmuggelt?
Nee, weil es war auf Sonntag und Samstag war es schon sehr hart. Freitag auch Firmenfeier. Es war so ein Doppelwochenende. Deswegen war es eher schwierig. Aber natürlich nächstes Heimspiel Samstag 20.30 Uhr gegen Düsseldorf. Da sind wir auch wieder da. Und da knallt es immer so richtig.
Ja, und man muss sagen, wir haben schon so die fannächste Loge, die es gibt, ganz rechts am Rand, ne, dass wir da auch nicht zu negativ auffallen können. Und aber noch viel wichtiger, direkt bei der Nordtribüne. Und das war uns, glaube ich, allen das Wichtigste bei den Fans. Und Gato sagt, der Sound war schlecht, da gebe ich dir völlig recht. Du bist da ja auch der Experte, was die Bewertung angeht. Aber der Sound von den Fans ist da am besten und am lautesten. Und das ist halt das Geilste. Und ja, ich muss auch noch eine andere Sache sagen, die extrem auffällig ist, die den Fußball so ein bisschen kaputt macht. Durch den Videobeweis will man jetzt immer noch schneller die Wiederholung angucken. Also man gefühlt dreht man sich im Spiel 30 Mal um und guckt nochmal auf den Monitor, wie die Szene war. Und,
ja gut, aber das macht ihr in der Loge, ne? Der Pöbel an sich, der
dreht sich nicht genau, um. Genau, aber das meine ich, das ist so auch auffällig da und du jubelst dann vorher, yes, das wird ein Tor oder nee, scheiße, ja, das gibt gleich einen Elfmeter gegen. Und das ist, das war schon auffällig, wie sehr man sowas mittlerweile nutzt.
Ich habe ja meine Dauerkarte drüben auf der Süd, wo ja viele immer relativ irritiert sind. Und ich liebe es aber, gegenüber von der Nord zu sitzen und einfach auf die Nord zu schauen. Ich bin auch ein großer Fan davon, irgendwie dicht am Gästeblock zu sein, zu sehen, was da so passiert, wie da die Stimmung ist und kurze Wege zu haben. Nein. Deswegen, also ich bin auch immer, ich finde es auch geil, auf der Nord drüben zu sitzen mal und da die Stimmung mitzunehmen, aber ich liebe es auch, gegenüber zu sitzen und das von da aus aufzusaugen und die Transparente und Choreos zu sehen. Deswegen hoffe ich, dass das bald einfach wieder losgeht und die aktive Fanszene im Stadion einfach Gas geben wird.
Ich habe so ein bisschen gehört, das nächste Spiel könnte eventuell unter 2G stattfinden.
Wird es, das ist safe.
Ja,
ist, ja, ist auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch gehört. Ja, genau. Das kam jetzt nur zu kurzfristig dieses Wochenende und deswegen.
Ja, genau. Ja. Sie hatten Karten schon verkauft, deswegen konnten sie nicht wieder zurückrudern mit der 2G-Regelung. Nee, das ist auch alles. Aber es wird auf jeden Fall 2G-Regelung zum nächsten Spiel gegen Düsseldorf dann sein. Mhm. Und ja.
Erstmal spielen wir natürlich aber gegen Aue.
Erzgenauer Aue.
Aue.
Löse jetzt. Ja.
Du bist doch Ossi.
Ja, ich bin bei Mecklenburg.
Aber es ist ein schönes Stadion.
Ich bin Mecklenburger, aber kein Sachser. Dafür bin ich nicht auf die Straße gegangen.
Bist du ein Ossi?
Ja, Mecklenburger. Echt? Also bis 2-4 auch sehr nah dem Hansa Rostock verbunden. Bin dann über einen Schulwechsel zum Basketball gekommen und dann war jahrelang nichts mehr.
Wie oft hast du das Begrüßungsgeld abgeholt?
Ja, den merke ich mir.
Erzgebirge Aue aktuell Tabellenletzter mit 3 Punkten. Also, genau. Wenn wir wirklich dachten, Sandhausen ist schlecht und Ingolstadt, gegen die ich grundsätzlich immer tippe im Tippspiel, wo wir gleich natürlich auch noch drauf kommen. Aue hat 3 Punkten aus 8 Spielen. Und wie ist die Quote HSV gegen Aue? Was würdet ihr sagen?
Man fährt da wahrscheinlich jetzt mit so einem richtigen Überheblichkeit, also überheblich hin, weil letzter 3 Punkte nur. Das kann ja nur schief gehen.
Was sagt ihr? Wie ist die Quote?
Ich tippe für 1,80 HSV. Wow.
Ich tippe 1,70 HSV und ich sage euch ganz ehrlich, wir sind auswärts stärker als zu Hause, also fast 1,60.
Es ist 1,65, aber man muss doch trotzdem überlegen, wenn du jetzt 100 Euro setzt, kriegst du noch 65 Euro, dass HSV gegen den letzten der zweiten Bundesliga gewinnt.
Ja. Also ich meine... Nein, also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt keine Quote, die in meinen Augen viel schlechter sein dürfte, weil gegen den 18. auswärts, wo wir stark sind, es gibt da so einen kleinen Special Fact. Aue hatte halt einen Trainerwechsel, kam jetzt so ein bisschen in die Spur.
Genau, ich habe das Spiel mir Freitagabend angeguckt. Die haben Heidenheim zwischenzeitlich ein 2-0 aufgeholt. Das haben sie auch gut gemacht. Die wollen jetzt aber auch nicht stark reden. Wenn du wirklich fallst als HSV, musst du da jetzt gewinnen am Freitag. Da gibt's keine Entschuldigung. Aber ich glaube, die werden da ein bisschen anders auftreten als in den ersten 7 Spielen unter dem alten Trainer.
Die haben 2 Tore bisher zu Hause geschossen, 8 Gegentore und nur 1 Punkt geholt. Also mit unserer Auswärtsstärke, das sollte...
Gibt keine Entschuldigung.
Nee, ja. Tatsächlich nicht. Nee.
Also das ist mal ein Gegner, wo...
Da kann dann auch mal so ein 3-0, 4-0 fallen, ne?
Ja. Also da muss man auch... Soll nicht überheblich klingen, aber wenn es irgendwo fallen kann, dann da, oder?
Wenn du irgendeinen Anspruch in irgendeine Richtung hast als HSV...
Was ist mit der Argumentation, gegen solche Gegner tun wir uns immer schwer und das sind die schwersten und so?
Lass ich da nicht gelten.
Ich würde es gelten lassen, ab dem 22. Spieltag, wenn wir dabei sind wir immer scheiße gegen solche Gegner. Bei einer ersten Saisonhälfte ballern wir solche Gegner normalerweise regelmäßig weg. Man kann natürlich auch auf Handicap wetten, ne? Also Handicap 1-0, 2,45 und Handicap, da wird es mich langsam interessant, 2-0. Das heißt, wir müssen 3-0, 4-1 oder sowas gewinnen. Mit 3 Toren Unterschied ist 5,2.
Ich habe noch einen interessanten Gedanken. Ich finde, man muss sich mal davon trennen, das Spiel immer so vor dem Spiel, also aus HSV-Sicht, schon so festzulegen. Ich glaube, das ist ein Spiel, du hast einen klar überlegenen Kader, du triffst auf eine verunsicherte Auer Mannschaft mit einem neuen Trainer. Da muss man sich auch mal die ersten 20 Minuten, die ersten 30 Minuten, die ersten 45 Minuten angucken und im Spiel noch Analysen treffen. Wo ist die Schwachstelle jetzt unter dem neuen Trainer? Welche Spieler sind verunsichert? Stehen die wirklich so tief hinten drin? Oder sind die mutiger, dass wir dann doch nochmal die kommen lassen wollen und so weiter? Das muss drin sein gegen so einen Gegner. Ich verlange nicht, deswegen danach bewerte ich sie auch. Ich kann sie jetzt schwer bewerten. Klar können die auch einen Sahnetag haben. Die können auf einmal Stürmer haben, die einen Fernschuss haben, der in Winkel geht. Die können auf einmal bärenstark verteidigen. Ja. Aber das will ich auch erstmal sehen und das will ich denen auch erstmal abfordern. So, und wenn mir nicht alles normal läuft, ist es auch das Gegenteil, dass da vielleicht mal kein Sonntagsschuss ist, sondern individuelle Patzer, dass die total verunsichert sind, dass du dann merkst, ja, dann gehen wir halt rauf. Also da muss man sich auch mal vorbereiten auf verschiedene Cases und dann die anwenden im Spiel und variabel dann gucken, was am meisten Sinn macht.
Ich habe hier gerade mal geschaut, so die letzten Spiele gegen Aue, wenn man da mal so ein bisschen rückblickend auf die letzten Jahre schaut, Also was auf jeden Fall klar ist, es sind immer mega viele Tore gefallen. 3-3, 3-0, 3-0, 4-0. Da gab es einmal ein 1-1, aber ansonsten wieder auch 1-3, 3-0. Also es sind auf jeden Fall immer richtig Tore gefallen. Die letzten vier Spiele gegen Aue waren 16 Tore. Also das.
Ja, da war ja auch dieses 3-3 dabei, wo du eigentlich hoch überlegen 3-1 und 2-0 führst.
Wo ja am Ende eigentlich quasi das uns auch mit den Aufstieg noch gekostet hat.
Genau, oder? Ja, Hannover auch. Ne? Aber ja, wo du wirklich sichere Spiele mit 2 Tore oder mehr Vorsprung wirklich noch verdattelt hast, ne? Und ja.
Also es sind auf jeden Fall, ich denke, es werden viele Tore fallen.
Ist gut, schon mal guter Tipp, Muchel. Apropos Tippen, bleibende Tipp-Performance. Hast du was abgegeben oder hast du schon die Siegel gestrichen in unser
Kick? Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht geschaut, ich mach das jetzt mal.
Oh, aber Gato, sonst erzähl mal, wie läuft es denn bei dir? Du bist doch lieber mal beim Positiven anfangen.
Du bist Zweiter, Gato.
Gato ist immer noch Zweiter.
Alter, so, jetzt muss ich...
Das ist stark, bei so viel...
Ich habe 11 Plätze gut gemacht. 12 Punkte, das
ja,
ist jetzt...
Also jetzt müssen wir nach Gato fragen. Gato ist ja viel interessanter als Zweiter. Also.
Ja, weil...
Auch nur 12 Punkte.
Auch nur 12 Punkte.
Der Erste auch, ne?
Und man muss sagen, Shoutout an Steffi, nur der HSV, 27 Alter. Punkte. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Unter anderem sowas richtig wie Sandhausen 2-1 gegen Hannover. Hat auch auf 2-1 Dresden gegen Bremen gewettet. Absolute Ehrenfrau, muss man dabei sagen. Und also war schon echt, hat eigentlich alles richtig getippt.
Aber sag mal dann ganz ehrlich, Gato, was tippst du jetzt HSV Aue? Also hau einen Tipp raus und in die Runde auch, jeder ein.
Ich sage, wahrscheinlich 3-1.
Oh shit, wollte ich auch sagen. Bin ich bei dir? Gut, dann habe ich einen Experten-Tipp.
ich frage mich, ob da irgendein Trainereffekt kommt. Ich sag nein, HSV verteidigt das weg, 0-2.
Ja, ich würde fast sogar 3-0 sagen. Muchel, du nix bei 2-0?
2-0,
ja. 2-0, Muchel auch 2-0. Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Freitag
18.30
Uhr. 18.30 Uhr ist Anpfiff, also kurze Woche, fast ja...
Das ist geil, ne? Wenn Freitag schon ein Spiel ist, ja. Also ich liebe es, dann ist das... Weißt du, sonst war auf dem Sonntag, das nervt so, ne? Mhm. So, bist du dann noch irgendwie HSV spielt und oh nee, dann ist das Wochenende gleich wieder vorbei, kannst dich richtig Gas geben und so.
Aber es ist natürlich scheiße, wenn du dann verlierst. Ist alles im Arsch, aber wenn du gewinnst, kannst du dich wirklich zurücklehnen und Fußball gucken, aber gut.
Jungs, aber dann apropos, im Moment ist es ein bisschen verkrampft in eine Richtung. Immer mehr Leute fragen uns und auch mich persönlich, was denkt ihr, was sagt ihr zu St. Pauli? Ich fang mal an. Ehre, nicht Ehre, wem Ehre gebührt, weil denen gebührt keine Ehre. Aber ich muss sagen, im Moment für mich das stärkste Zweitligateam. Ich muss auch mal sagen, was mich auch niedergeschlagen hat, ich saß letztens beim Tennis. Da hatten wir gegen Oke Göttlich gespielt und dann sagte er nach einem klaren Sieg von St. Pauli so am Tisch, ja, aber wir haben heute nicht gut gespielt. Ne? Wo ich mir so dachte, ey, jetzt sind die schon so weit, dass sie die Spiele gewinnen und sagen, sie haben nicht gut gespielt und das ist eigentlich noch mehr. Und die hatten irgendwie 3-1, 4-1 gewonnen. Aber trotzdem muss man sagen, rein analytisch, die spielen jetzt gegen Dresden, haben im Moment einen starken Lauf. Ich sehe die auch stärker noch als Regensburg, die da rausgehen. Insofern für mich aktuell, ehrlich gesagt, nach den ersten 8 Spielen der erste Aspirant auf dem Aufstieg.
Haben aber auch viel Glück, ne? Also wenn ich das mal so mitbekomme, irgendwie jetzt das Spiel gegen Karlsruhe, das 1-0 war ein ganz klares Geschenk vom Torwart und das zweite war ein Geschenk vom Schiedsrichter gespannt mit dem Elfmeter, so, ne? Also.
Und das dritte? Ja, okay, stimmt, aber
wenn. Und das dritte? 2-0 zur Halbzeit, genau. 3-1
also, wenn die haben ja trotzdem die 5-6 Spiele durch Leistung gewonnen, dann hast du auch mal ein Spiel dabei, wo du ein bisschen ein paar glückliche Pfiffe hast. Ich habe auch bei der Arbeit einige Hardcore-HSV-Fans, die auch zumindest sich ab und zu hinreißen lassen und sagen, ist schon echt ausgewogener Kader, den die da gerade aktuell haben. Aber sagen nicht, dass es geil ist, dass die da oben sind. Aber sie sagen so, ja, okay, junge Truppe, passen gut zusammen, gute Arbeit, was das Management anbelangt, haben sie gesagt. Ne? Das gönnen sie dem schon oder gestehen sie ihnen schon zu.
Ich finde das ganz gut, sie können halt tiefer fallen dann. Ne?
Ja, das finde ich auch. Genau, allerdings muss ich sagen, bin ich ein bisschen unentspannter jetzt in unserer jetzigen tabellarischen Situation, wenn Pauli so weit vorne ist. Weißt du, da hab ich jetzt noch mehr an Hals.
Ich schaue da gar nicht drauf. Ich schaue tatsächlich nur auf uns.
Ja, ich auch, aber ich finde, ich schaue nicht auf Paulis Platzierung, aber ob die vor oder hinter uns sind, das ist schon ganz gut, wenn die hinter uns sind. Ne? Und deswegen nervt das auch, wenn man halt nicht so gerade die Nummer 1 in der Stadt ist, also jetzt in der aktuellen tabellarischen Situation. Und ich, also ich bin da irgendwie, für mich ist es so ein kleiner Dorn im Auge einfach.
Gut, dann beenden wir die Folge aber auch mal wieder mit einem geilen Feeling. Bremen spielt doch eher gegen Abstieg als um Aufstieg, oder?
Ja.
Die Saison? Oder, nee, jetzt mal ernsthaft. Also ich sehe die ganz unten im Abstiegskampf. Also ihr nicht? Ich sehe, dass die sind für mich 1-1 das Nürnberg der letzten Saison. Also
Anfang ist der nächste Trainer, der irgendwie
die Segel
streichen wird da.
Das also. Ist, obwohl, die haben gar kein Geld für 9, von daher,
das. Aber 3-0. 3-0 war das, ne?
Ja, genau,
gegen Dresden. Also gut, Dresden ist eine absolute Wundertüte, muss man sagen. Deswegen ist es ganz gut, Dresden spielt jetzt als nächstes gegen
Pauli.
Gegen Pauli ist es ganz gut, den traue ich irgendwie so alles zu. Aber 3-0 zu verlieren, das ist Selbstaufgabe.
Sagst du so langfristig jetzt eher, oder fangen die sich? Also wo geht's hin?
Es geht nicht um die Top 3, das, was schon mal richtig geil ist. Bei Schalke glaube ich auch nicht unbedingt. Es kommt da alles tatsächlich auf Terodde drauf an.
Da hoffe ich nochmal auf irgendeinen eisenharten Verteidiger, der dem einfach mal zwischen die Beine springt. Und ja, ich meine, wenn du siehst, 10 Tore, der hat irgendwie, es gibt glaube ich 3 Torschützen bei Schalke, die Tore mittlerweile gemacht haben. Und davon ist einer Terodde mit 10 Toren. Und die anderen
Terodde ist irgendwie, wie viele Tore haben sie geschossen?
13.
13. Und Terodde ist an 12 von 13 beteiligt, Assist oder selber geschossen. Ja, also,
Also wenn man Schalke da oben nicht dabei haben möchte, dann wäre das Erste, was ich als gegnerischer Trainer sagen würde, Terodde muss fallen.
Ja. Ich sehe da auch mal dann so einen schmierigen Kroaten Vuskovic in der Verantwortung, dass der dann
sich
opfert, ne, mit seinen jungen 19 Jahren als Jüngling auf dem Spielfeld, dass der den mal zu Beginn der Rückrunde derartig
umsiedelt. Gato, wie siehst du es rein mathematisch? Machen wir dann, auch wenn wir das Spiel dann 3-0 verlieren, aber die restliche Rückrunde Terodde nicht mehr haben, holen wir trotzdem mehr Punkte auf, oder? Als ja, dass wir verlieren?
Also das ist wirklich, also es ist echt, wäre echt unfair, aber in aktuellen Situationen würde das total Sinn machen.
Okay. Aber freuen wir uns jetzt erstmal dran.
Der Sportchef auch so, Junge, dafür wurdest du eingekauft. Wir wissen, dass du eine kranke Birne bist. Du musst jetzt einmal mannschaftsdienlich sein und verletze ihn.
Nein, aber ich finde, so nach 8 Spieltagen kann man ja so ein kleines Fazit ziehen und schön zu sehen, wie Bremen am meisten mit Abstand von allen kämpfen muss. Blöd zu sehen, wie es bei Pauli läuft. Und für uns ist ja Gott sei Dank noch alles drin.
Ja, genau. 4 Punkte hinter dem Ersten. Ne? Und der Erste ist Regensburg. Es ist jetzt auch nicht, dass der Erste, es hätte uns auch gefühlt schlimmer treffen können, dass Bremen Erster ist, Schalke Erster ist. Und dann hätten wir irgendwie Pauli und Karlsruhe, da hätten wir irgendwie noch ein bisschen schisseneres Gefühl. Jetzt denkst du, da kommen, die können auch irgendwie alle einbrechen. Und am Ende des Tages ist es wie immer, wenn wir müssen unsere Leistung bringen, wenn wir genügend Punkte holen, dann steigen wir auf. Also.
Und was ich einmal, ich hatte gerade einen Kollegen noch, der beim Training war, der meinte, wie geil die Stimmung bei der Mannschaft ist auf dem Trainingsgelände. Und er meinte, er ist selten beim Training und wenn er da ist, dann saugt er da immer so ein bisschen die Atmosphäre auf. Und er hatte das Gefühl, dass Walter einfach so ein mega Typ ist, der einfach mit der Mannschaft mega gut kann und dass das so auf die Spieler abstrahlt. Und das Gefühl habe ich auch, wenn ich die Mannschaft sehe, dass da einfach eine intakte Mannschaft ist, die alle Bock haben, wo alle mitziehen und eine klare Linie vorgegeben wird.
Also ich will das Gefühl nicht madig reden, aber das hattest du ja auch, wo du letztes Jahr mit Tion aus 5 Spielen 5 Siege zu Beginn geholt hast. Da sind doch alle am Anfang richtig begeistert und sagen, er hat die Mannschaft erreicht, die sind eine Einheit, auch nach dem Bochum-Spiel auswärts, wo alle zur Eckfahne gerannt sind.
Was haben wir noch für Themen?
Ja. So, lass uns doch mal das kleine Pünktchen Hoffnung immer pünktlich zur Vorbereitung.
Ja, müssen wir uns doch an irgendwas hochziehen. Ich mag diese saisonalen Hochs aber nicht. Lass erstmal das große Bild abwarten, wie es im Spätherbst aussieht, November, Anfang Dezember.
Aber das große Bild sieht ja beschissen aus. Man muss sich als an den kleinen Sachen, ich meine, wir sind das vierte Jahr in der zweiten Liga und irgendwie haben immer noch 1000 Trainerwechsel und sind jetzt irgendwie noch nicht mal unter den Top 5 Vereinen. Also wir müssen uns an diesen kleinen Sachen...
Ich stimme ihm aber zu, dass die Mannschaft wirklich harmonisch wirkt. Also die scheint eine Einheit zu sein, was da aktuell auf dem Platz steht.
Und zumindest, was wir mit der Folge mit Scholle damals, wo Scholle gesagt hatte, dass wir spätestens so 7., 8. Spieltag den Trainer wechseln, das ist ja schon mal nicht eingetroffen. Und das ist ja schon mal, ich glaube, das hätten viele gedacht vor der Saison, dass spätestens nach 5, 6, 7 Spieltagen der Trainer bei uns wieder zur Diskussion steht. Und das Gefühl habe ich gerade nicht. Deswegen, das ist doch auch schon mal auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.
Finde ich gut. Mein Plan geht aktuell auf. Wir sind so 5., 6. in Schlagdistanz, Weihnachten, Absägen, Rückrundentrainer, wir steigen
auf. Ich finde es auch legitim, dass wir nach 8 Spieltagen mal so zumindest mal so den Saisonstart grundlegend analysieren können. Der ist beim HSV, finde ich, im Plan, aber ich finde es, wie gesagt, noch wichtiger, dass die Erkenntnis da ist, dass eben Bremen und Schalke, und davor hatten ja wirklich viele Schiss vor der Saison, durchmarschieren oder irgendwie übermächtig sind. Und genau das ist es eben nicht. Und ich finde, das leicht, das wird uns auch sehr helfen. Gerade bei Gatos Zwei-Punkte-Regel sieht jetzt nicht danach aus, als würden da zwei, drei Teams irgendwie deutlich mehr Punkte holen als diese besagten Punkte.
Ich bin mal gespannt mit Walter. Aber gut, das werden wir sehen. Ich habe auch das Gefühl, dass er gar nicht so sportlich vielleicht rausfliegt, sondern wegen, weil er irgendwie in die Sicherung mal durchbrennt und er dann irgendwie einen Spieler umboxt oder wo man dann gar nicht drum oder irgendwie, was er noch nie gemacht hat, ne? Jetzt sind wir nicht irgendwie madig reden oder so, aber irgendwas, irgendwie das ein Skandal ist da, glaube ich, gut.
Aber gut. Ich nicht. Nein.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, intern, das war ja auch damals, also jetzt als Schlussding, bevor es zu lang wird, intern ist er ja beim VfB über Hitzlsperger und Mislintat gestolpert, weil es da intern geknallt haben soll und er nicht mit sich hat reden lassen. So. Ja. Vielleicht über sowas, was aber wir nicht mitkriegen werden. Ja. Aber nächste Woche gegen Aue, Spieltag 9, und danach kann man ja nach dem ersten Drittel mal so ein kleines Fazit ziehen nach dem Aue-Spiel, weil dann ist zwei Wochen Pause. Und ja.
Nächstes Mal haben wir neue Rubrik. Kais Klartext. Klartext Kai kommt dann.
Klartext Kai.
Latex Kai.
Oder
nicht zu heißeln mit Latex Kai, ist ein anderer Podcast, den er macht. Aber hier ist immer noch Klartex Kai. Und da wird er 1, 2, 3, 4 Fakten raushauen, die vielleicht auch ein bisschen provozieren, aber die hoffentlich am Ende des Tages dann vielleicht doch irgendwie stimmen. Ne? Also lasst euch überraschen. Wir haben wie immer viel vorbereitet. Vielleicht auch der ein oder andere Gast. Wir sind nicht müde, es zu sagen. Wir müssen uns also wirklich mal drum kümmern.
Ne? Wir sagen es jedes Mal und es ist hier, sitzt hier schon wieder keiner.
Wir müssen jetzt die Leute
mal ranholen. Die Rubrik heißt KKZK. Klartext Kai zeigt Kante.
Ja. Super easy.
Eingängig.
KKZK.
Genau, herrlich. Also bleiben wir vielleicht bei Klartext Kai, auch wenn es ein leichter Zungenbrecher ist.
Oder KKK, Kais klare Kante.
Ja. KKK immer gut bei uns.
Ja.
Oh Mann. Puh, wir dürfen uns nicht weiter reinreiten.
Ja.
Und da muss man drüber nachdenken. Und dann würde ich sagen, nur der HSV auf die 3 Punkte und dann nächstes Mal Spielvorbereitung auf Düsseldorf. Vielleicht machen wir das ein oder andere Meeting mal. Wir werden sehen, auch da haben wir schon lange drüber gesprochen.
Genau. Wir wollten uns noch mal mit ein paar Leuten treffen, ja? Aber das werden wir dann nächste Folge bekannt geben, oder?
Ja, genau, das geben wir nächste Folge bekannt.
Wann und wo?
In der Folge und wahrscheinlich auch auf unseren sozialen Medien, ne? Da werden wir das natürlich auch streuen bei Instagram und so.
In diesem Sinne, nur der HSV.
Jo, ciao, ciao.